Herzlich willkommen bei Ihrem Bodensee-Podcast.ch aus der Galerie Laatzer in Kurzrickenbach. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ein ganz interessantes Thema. Wir haben eine Energieheilerin zu Gast, nämlich die Smiljana aus Ermatingen von Healing Feeling.
Hallo Patrick.
Schon als Kind war sie hochsensibel, hat sich ihre feine Wahrnehmung durch das Leben stark geschärft. Der Durchbruch kam in Südfrankreich, als plötzlich starke Heilenergie durch ihre Hände floss und sie erlebte, wie schnell echte Veränderung möglich ist. Für sie ist Heilen ein Akt der Demut und der Liebe. Sie begleitet Menschen sanft und intuitiv auf ihrem Weg. Ich bin mega gespannt, Smiljana, über deinen Lebensweg bis zum Hier und Jetzt mehr zu erfahren. Du bist geboren in Serbien, genauer gesagt in der Hauptstadt, in Belgrad, ist
ja,
das richtig?
Ja, genau. Mhm.
Kannst du mir was über deinen Lebensweg erzählen? Wie war denn deine Kindheit?
Also, ich bin mit einem Jahr in die Schweiz gekommen, mit meinen Eltern. Und wir wohnten damals noch in der Innerschweiz, in Stans. Und da war ich bis zu meinem 8. Lebensjahr. Und dann kamen wir in den Kanton Thurgau und da wuchs ich dann auf in Amriswil.
Welche Erinnerung hast du an deine Eltern?
Gemischte, ja. Es war ein sehr schwieriges Elternhaus, sage ich mal. Sehr konfliktbelastet. Und da wuchs ich einfach so mittendrin mit auf. Natürlich war das auch ganz schwierig. Meine Eltern mussten sich erstmal hier integrieren mit der Sprache, mit der Kultur etc. Und mit 4 Jahren war ich in einem italienischen Asilo mit italienischen Nonnen. Da lernte ich erstmal Italienisch sprechen. Also ich konnte noch kein Deutsch. Und das war die erste Sprache, die ich gelernt habe. Ich habe sie leider verlernt. Und dann kam ich in den Kindergarten und wuchs dann halt mit den Kindern auf und habe auch Deutsch gelernt. Genau, und ich denke heute auch Deutsch und ging dann in die Primarschule und so weiter. Und als wir hierher kamen in den Thurgau, da machte ich die ganz gewöhnlichen Schulen, Primarschule, Sekundarschule. Und wie gesagt, das Elternhaus war ziemlich heftig für mich. Ja. Also es war immer mit Konflikt. Ich war immer in einem Konflikt drin und wurde irgendwie zu einem Chamäleon, habe mich dann halt immer der Situation anpassen müssen. Und ich denke auch, dass daraus auch dieses Hellfühlige, dieses Sensitive daraus resultierte. Und ich ganz schnell Situationen dann wahrnehmen konnte. Wie ist die Stimmung? Wie fühlt sich irgendwer im Raum? Was geschieht im Raum?
Du hast ja mal gesagt, du seist ein People-Pleaser gewesen.
Ja, genau.
Also das heißt, du konntest dich auf Situationen einstellen und hast immer wieder das Strahlemädchen gemacht, oder was?
Ja, genau. Also unter People-Pleaser versteht man ja auch, dass man gefallen möchte, dass man nicht anecken möchte, dass man sich anpasst. Und das habe ich bis zu meinem hohen Lebensalter gemacht. Was nicht gut ist, man unterwirft sich dann halt immer jemandem und so kommt die Persönlichkeit ja auch gar nicht so richtig zum Vorschein. Also ich habe mich immer angepasst. Ja, und ich war sehr gut, meine Eltern den Konflikt wieder zu kitten. Wie du sagst, das Strahlemädchen, das wieder gute Stimmung gemacht hat, wieder Friede, Freude, Eierkuchen isst, solche Sachen.
Jetzt sprechen wir ja im späteren Verlauf des Gesprächs über Energiemedizin. Und du hast auf deinem Flyer drauf, Energiemedizin ist Physik und wird in Zukunft so bekannt sein wie Albert Einstein. Aber damals, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, warst du nicht gut in Mathe, ne?
Ich war grauenhaft in Mathe. Ich hatte eine 3,5 im Zeugnis. Ja, ich bin nicht stolz drauf, aber so ist es nun mal. Also in der Primarschule war ich eine Musterschülerin. Dann in der Sekundarschule war es eine Katastrophe und dann wieder in der Berufsschule war ich dann wieder eine Musterschülerin. Also ich glaube, es fällt auch ein bisschen mit den Lehrern zusammen. Die Sekundarschule war eine Horrorzeit für mich. Ich ging da nicht gerne hin, aber ja, ich habe es geschafft.
Jetzt kommen wir zum weiteren Meilenstein. Der ist sicher nicht so schön, aber da müssen wir drüber sprechen. 2009 hast du eine Nahtoderfahrung gemacht.
Ja, genau.
Wie ist es dazu gekommen? Kannst du die Geschichte erzählen?
Ja, die Nahtoderfahrung hat sich so gezeigt. Ich war mit meinem ersten Kind schwanger, mit meinem Sohn, Andrin. Und ich fühlte während der ganzen Schwangerschaft halt schon, dass etwas nicht stimmt, wurde aber vom Gynäkologen nicht ernst genommen. Ich hatte auch ein Karpaltunnelsyndrom und habe kaum geschlafen die ganze Schwangerschaft über. Ja, und ich war dann im 9. Monat schwanger und habe dann auch übertragen. Und der Gynäkologe hat mich dann ans Spital verwiesen. Und da hatte ich einen wundervollen Arzt, der mich dann ernst genommen hat und der dann gemeint hat, ja, jetzt soll das losgehen. Das kann ja nicht sein, dass ich da jetzt noch hinwarten muss etc. Und ich soll heimgehen und die Tasche packen und dann wird die Geburt quasi eingeleitet. Und das habe ich dann auch gemacht, ging dann ins Spital. Und dann wurde mir so der Gurt angehängt, die Töne wurden abgehört und dann ging's von jetzt auf jetzt wie los, ja. Also im negativen Sinne. Die Herztöne meines Kindes sind komplett runtergefallen und der Arzt, der da war, der war sehr erschrocken. Also ich hatte das Gesicht gesehen, wie der überfordert war. Und dann kamen sie zurück, also es ging alles wirklich ganz, ganz schnell. Sie kamen zurück und meinten, ja, es müsste jetzt ein Notfallkaiserschnitt gemacht werden. Und ich habe gedacht, ja gut, ja klar, was sein muss, muss sein, Hauptsache meinem Kind geht es gut. Und dann ging das aber so rasend schnell, dass der Oberarzt Dr. Eckimann dann da stand, plötzlich hinter mir. Also mit dem habe ich auch geredet und sie haben alles wirklich so innerhalb von ein paar Minuten mich parat gemacht und ich konnte dann nur noch hören, wie der Arzt gerannt ist hinter mir und gerufen hat, jetzt Säckle. Also quasi, es ist
ernst.
Ernst, es ist eine ernste Situation. Und ich habe dann einfach so meine Hand auf den Bauch gehalten und gesagt, Andreen, alles gut, Mama ist da.
Ich bin bei dir.
Ich bin bei dir, genau. Ein bisschen habe ich dann noch gemerkt, wie sie den Schnitt gemacht haben. Das habe ich so einfach ganz am Rande noch ein bisschen mitgekriegt und dann halt nichts mehr. Und nach dieser OP, ich ging dann in ein Einzelzimmer, also in den Aufwachraum und wurde da auch überwacht. In dieser Zeit, bevor ich aufgewacht bin, da war ich einfach nicht mehr da. Also irgendwie, ich fühlte mich nicht mehr da. Ich fühlte mich plötzlich woanders, in einem wahnsinnigen Tunnel mit Andreen. Also so dieses Typische, was viele erzählen, in diesem Lichttunnel. Und das war ein ganz langer Tunnel. Ganz, ganz lange und es ging auch so rasend schnell durch diesen Tunnel, also wir beide, aber ich wusste nicht, was jetzt geschieht, ich wusste einfach, etwas ist nicht gut gegangen, das war so dieser Impuls, den ich hatte. Ja, und wir rasten da durch dieses Licht durch und mir war einfach irgendwie wie bewusst, okay, ich glaube, das ist dieses göttliche Licht, von dem alle sprechen, das wurde immer heller und bis zum Schluss und da waren dann auch Wesen, irgendwie so helle Wesen. Und ich wusste dann irgendwie, okay, wir sterben jetzt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Aber ich hatte irgendwie keine Angst oder keine Sorgen oder es war dann einfach alles weg. Und ich hatte das annehmen können, weil ich dann gedacht habe, ja gut, dann bin ich mit meinem Kind zusammen.
Und der Sog war, dieser Lichtsog war friedlich?
Ja, sehr friedlich, genau. Mhm. Friedlich, sehr schnell, aber friedlich. Und so gegen das Ende war es dann so ganz langsam. Und ja, wie gesagt, für mich war es klar, dass...
Das war's.
Das war's. Also wir gehen woanders hin. Und dann passierte dann aber plötzlich etwas. Es sog Andreen dann da rein und mich nicht. Also es war wie so ein Übergang. Ja. Und mich hat es dann zurückkatapultiert. Also alles rückwärts durch dieses Licht zurück. Und ich bin dann erwacht. Und ich hatte Höllenschmerzen. Also ganz heftige Schmerzen. Ich konnte nicht den kleinen Finger rühren. Kein Millimeter, also wirklich kein Millimeter. Ich hatte solche Schmerzen. Ich habe eine ganz hohe Schmerztoleranz. Als ich so zurück in dieses Licht zurückkatapultiert wurde, da war mir dann auch wie klar, Andreen geht. Also er stirbt und ich gehe woanders hin wieder. Und dann bin ich aufgewacht und habe dann realisiert, okay, ich bleibe hier. Und er geht.
Und das war dann auch tatsächlich so?
Das war dann tatsächlich so, also auf der Energieebene, ja klar. Also Andreen wurde dann ins Spital nach St. Gallen geflogen. Aber für mich war es einfach wie klar, der ist nicht mehr da. Und sie haben ihn dann mit künstlichen Maßnahmen am Leben erhalten, dass er atmet. Und die Ärzte waren geschockt, also weil der andere Gynäkologe hat ja immer gesagt, es wäre alles in Ordnung. Also wir alle waren geschockt. Und ich war noch nicht mal so geschockt. Ich war so geschockt, dass ich erstmal, da ist man gar nicht irgendwie richtig da. Also man muss erstmal realisieren, dass man jetzt da liegt und dass die einem den Bauch aufgemacht haben und das Kind ist weg. Und also ich konnte den Andreen dann noch berühren. Die kamen dann noch kurz, ich konnte ihn nur kurz berühren und dann flogen sie mit ihm davon. Ja, er war schwer krank, er hatte einen Gendefekt und ich blieb dann im Spital. Und ja, es ist eine heftige Erfahrung. Also ich war dann einfach nur am Funktionieren. Und Andrin war im Spital und natürlich hatten wir immer den Austausch.
Gendefekt heißt, er hatte Trisomie 18.
Ja.
Mit einem Loch im Herzen und im Bauchraum.
Ja, genau.
Irreparabel.
Sie versuchten das Loch, glaube ich, noch zu schließen, aber also sie haben es einfach wie so provisorisch so ein bisschen geschlossen, das Loch im Bauch. Mhm. Ja, und für mich war es so ganz schwierig. Einerseits wusste ich, mein Kind ist ja gar nicht mehr hier. Also es ist ja irgendwie nur noch der Körper hier. Aber andererseits will man das auch wie nicht wahrhaben. Man hat das Kind ja auch nicht gesehen.
Aber du hast die Brücke ja schlagen können in dieser schweren Situation im Glück, weil du hast ihm ja gesagt, als ihr ins Krankenhaus gekommen seid, ich bin bei dir.
Ja, genau.
Und du hast deinen Sohn bis in den Tod begleiten können, bis zur Schwelle, wo er in die andere Welt gegangen ist.
Ja, genau.
Und das ist natürlich der spirituelle Erklärungsversuch. Es gibt natürlich auch ganz andere Erklärungsversuche, wissenschaftliche. Da wird natürlich der Lichttunnel anders beschrieben. Das heißt, wissenschaftlich ist es vielleicht ein Sauerstoffmangel im Gehirn, der dazu führt, dass die Wahrnehmung dann diesen Lichttunnel erzeugt während des eigenen Herzstillstandes. Und auch der Sehnerv kann aufgrund des Sauerstoffmangels eine andere Wahrnehmung bekommen. Und so ließe sich eine wissenschaftliche Erklärung für diese Lichtgeschichte finden. Aber du hast das aber anders wahrgenommen. Du hast dann ja auch noch Gestalten gesehen. Mhm. Ist dein ganzes Leben an dir vorbeigelaufen? Ist dann nochmal irgendwie wie ein Zeitraffer? Das hört man auch häufig oder kommt auch häufig noch davor. Mhm. Ist nicht passiert.
Mhm. Die meisten erzählen ja dann auch, dass sie quasi über der Situation schweben. Aber bei mir war das wortwörtlich eine Reise. Also, dass ich mein Kind dann in diese andere Welt, ja, begleitet habe, diese kurze Reise, diese Lichtreise.
Eigentlich eine übermenschliche Leistung, die du da vollbracht hast.
Ja, kann man so sagen, ja.
Mhm. Ist das für dich nach wie vor ein traumatisches Erlebnis?
Es kommt drauf an. Also, ja. Aber ich konnte es wie einordnen, warum das geschehen ist. Ich habe ja dann auch Antworten bekommen.
Mhm.
Genau, was zu dem führte, wo ich heute stehe.
Da müssen wir vielleicht mal kurz einschieben. Du hast da auch eine Theorie. Du hast mal ein Bild gemalt mit ganz vielen Sternen.
Ja, das ist ein verrücktes Bild, ja.
Ja, ein verrücktes Bild.
Mhm, ja.
Und da gibt's aber auch irgendwie eine Verbindung zum anderen.
Ja, absolut, ja.
Erklär mal.
Ich hatte eine eigene Wohnung in Amriswil. Und ich hatte keine Ahnung, weshalb. Ich hatte einfach dieses Bild gemalt. Es war riesig, 70 mal 100, also groß. Und da habe ich eine schwangere Frau gemalt, also abstrakt.
Vor deiner Schwangerschaft?
Lange vor meiner Schwangerschaft. Mhm. Da war ich ungefähr 25, 26 so. Und ich habe diese Frau gemalt, diese schwangere Frau mit diesem großen Bauch. Und sie hatte Flügel, sie hatte riesengroße Flügel. Und drumherum hatte ich ganz viele Sterne gemalt. Ja. Und alle haben mich gefragt, warum malst du eine schwangere Frau? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, weiß es wirklich nicht. Es kam einfach so und es hing dann lange über meinem Bett. Ich habe mich manchmal auch gefragt, warum ich das gemalt habe, aber ich fand es einfach so ästhetisch schön.
Inspirierend.
Inspirierend, genau. Dass ich diesen Weg quasi aufgemalt habe, der da auf mich wartet, das war zu diesem Zeitpunkt war mir das nicht bewusst.
Und wie siehst du diese Verknüpfung zu dem Sternenbild mit deinem verstorbenen Sohn?
Interessanterweise habe ich die Geburtsanzeige so gestaltet, dass da so ein Satz stand, dass jetzt so ein Andrin geboren wurde und hatte so eine Prägezange machen lassen mit einem Stern. Und der Satz lautete, ja, jetzt ist unser Stern auf die Welt gekommen und er heißt Andrin. Und ich musste ja dann ad hoc aus dieser Geburtsanzeige eine Todesanzeige machen. Und ich ließ es dann bei diesem Stern, dass dieser Stern ganz kurz da war und er,
ja. Die Energie ist jetzt im Universum.
Ja, genau.
Seine Energie. Aber es gibt dann noch eine weitere Anekdote, nämlich die Schmetterlingsanekdote. Wie steht die in Verbindung zu deinem Sohn?
Der Schmetterling steht ja auch für Transformation, für Veränderung. So von der Raupe zum Schmetterling, ja, diese Veränderung. Und als Andrin in St. Gallen war im Spital, da konnte ich immer, also ich hatte ein Einzelzimmer, ganz weg von den Mamis mit ihren Babys. Das fand ich sehr, sehr achtsam von Herrn Dr. Eckimann. Ja, und ich musste dann immer diese Rollläden runtermachen zum Schlafen abends oder morgen halt aufmachen. Und dann kam immer dieser Schmetterling ans Fenster und ich wusste, das ist Andrin. Das wusste ich einfach. Und als ich dann aus dem Spital herausgekommen bin, fuhren uns unzählige Schmetterlinge entgegen. Unzählige.
Just zu dem Augenblick, wo ihr das Spital verlasst.
Ja, genau. Und auch Tage nachher. Also es ist wirklich sehr speziell. Ja.
Mhm. Und ist das jetzt für dich das Symbol, wenn du einen Schmetterling siehst, dass du damit denkst, es sei der Andrin?
Also es gibt eine Sorte Schmetterling, und er kommt manchmal, also ein Schmetterling, ja, manchmal im Wald, manchmal, wenn ich am Joggen bin, irgendwo auf dem Feld oder so, oder wenn ich irgendwo am See, am Spazieren bin. Und er kommt immer dann, wenn ich einen Berater brauche, ja, oder Trost oder...
Dann ist das genau die Gattung oder die Sorte, ja, Schmetterling, ist, ja, die, genau, die dir dann zuhört?
Ja, dann flattert dieser Schmetterling um mich herum, setzt sich auch meistens auf mich drauf irgendwo, auf den Kopf, auf den Arm. Und,
er sucht dich dann?
Er sucht mich dann. Oder besser gesagt, er gibt so einen Impuls, hey, du bist nicht alleine, ich bin da. Ja.
Also gibt er das zurück, was du ihm mit auf den Weg gegeben hast?
Ja, genau. Ja. Und es ist dann für mich wirklich, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, das ist so schön.
Auch vor dem Hintergrund, dass du ein Jahr später eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hast, die mittlerweile ja auch schon quasi erwachsen ist?
Ja, sie ist noch ein Teenager.
Ja.
Ja, genau. Und sie kam dann wirklich in einem Garacho in mein Leben.
Schön. Man kriegt bestimmt diese Situation, die du erlebt hast, nicht aus dem Kopf. Die bleibt und ist ja auch Bestandteil des Lebens.
Mhm, genau.
Aber es ist trotzdem mit dir zusammen und dann nicht mit deiner Tochter. Sie hat da keine Verbindung, aber du behältst und hast weiterhin diese enge Bindung zu deinem Kind, zum Sohn.
Ja, genau.
Ein paar Jahre später, 2016, gab es dann nochmal ein Schlüsselerlebnis. Das habe ich in der Einleitung erzählt, in Südfrankreich. Da hast du einen Sog in der Hand gespürt. Was ist da passiert?
Der Ex-Mann, der wurde operiert, der musste notfallmäßig operiert werden. Und der konnte dann am nächsten Tag heim. Wir konnten ihn dann abholen vom Spital. Und wir hatten so eine Ferienwohnung und ich lag da zusammen mit ihm auf dem Bett. Und es war richtig heiß an diesem Abend und ich hatte überall die Fensterläden offen. Und dann lag ich da und konnte nicht gut einschlafen. Ich war halt auch aufgeregt wegen der ganzen Situation auch mit ihm. Und enthielt dann so meine Hände so über die Brust, weil es so heiß war. Ich wollte mir ein bisschen wie so zuwedeln. Und plötzlich spürte ich in der linken Hand so einen Wahnsinnssog. Und ich bin so erschrocken. Ich dachte, was ist das? Ja. Und dann habe ich so rumprobiert, ob das in der rechten Hand auch so ist. Und da kam nichts. Und dann wieder links. Und dann kam dieser Sog wieder. Und ich so, was ist das?
Was ist das? Ein Sog? Ist das so wie ein Staubsauger? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau.
So.
Ja, genau. Man fühlt dann so, wie ein Staubsauger. Also man spürt, da fließt was. Da ist was zwischen Hand und dem Körper.
Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Also wir haben ja jetzt über ganz unterschiedliche Dinge schon gesprochen. Zu dem, was du heute machst, Energieheilerin in Anführungszeichen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt gerade befinden, hast du damit noch nie was zu tun gehabt oder irgendwas gespürt oder irgendwo gedacht, ich habe irgendwelche Fähigkeiten, die andere Menschen nicht haben. Erst mit diesem Sog in der Hand fing es dann doch eigentlich an, oder?
Ja, genau.
Okay, aber dann erzähl mal weiter.
Also ich möchte noch ganz schnell zurück zu Andrin.
Gerne.
Zu dieser Nahtoderfahrung, weil ich war ja natürlich, das kann man gar nicht beschreiben, wie traurig man da ist, aber man muss ja auch funktionieren. Und es kam immer und immer wieder, kam von Andrin, es hat einen Zweck, es ist mit einer Aufgabe verbunden, die auf dich wartet. Und ich fand das alles blöd, weil ich dachte, das nützt mir jetzt auch nichts. Also einfach, ich kriege noch eine Antwort, warum das geschehen ist.
Und diese Nachricht hast du von ihm bekommen? Oder oder hast du das gespürt?
Ja,
oder?
Irgendwie mehr gespürt, aber es kam schon so von Andrin. Also so quasi, Mama, das Ganze hat einen Sinn. So.
Und jetzt können wir wieder mit dem Sog in der Hand. Also du bist bei deinem Ex-Mann und der kommt aus dem Krankenhaus und du spürst das nachts, es ist warm und du spürst da den Sog. Und dann?
Ich muss es einfach so erzählen, wie es ist. Und ich bekam dann einfach so einen Impuls, dass ich die über die Stelle, wo er operiert worden ist, so drüber halten soll. Nicht anfassen, einfach drüber halten.
Im Abstand von?
20, 30 Zentimeter. So 30 Zentimeter, irgendwie so, ja. Und ich soll es einfach fließen lassen. Und jetzt geschehe etwas. Also die Wunde kann dadurch schneller heilen. Also es wird sich sehr schnell verschließen. Und ich kriegte dann auch einfach das, was ich tun soll. Ich habe das einfach zugelassen.
Aber wer hat dir das gesagt? Wie kam das rein?
Ist das ein
Gefühl gewesen.
Ein Gefühl, ja. Mhm. Ja.
Mach mal.
Ja, genau.
Vertrau mal.
Ja, genau. Mhm. Das Interessante ist, ich habe das gar nicht hinterfragt. Ich habe es einfach gemacht. Ich bin eigentlich auch eher so ein Kopfmensch. Also ich muss das ja auch wissen, warum, weshalb, wieso. Aber ich habe das einfach gemacht und habe da vertraut. Und ich fühlte, dass da einfach jetzt etwas Spezielles passieren darf. Ich konnte es einfach gar nicht in Worte fassen und habe das gemacht und bekam dann auch so Informationen, dass das sich sehr schnell schließen wird, dass die Ärzte staunen werden, wie schnell sich das schließen wird und so weiter. Und das habe ich dann gemacht und bin dann schlafen gegangen.
War das anstrengend?
Nein, aber abgefahren.
Abgefahren, ja, ja. Definitiv. So. Und es ist tatsächlich so eingetreten, A, die Wunde hat sich schnell verschlossen, B, der Arzt, der dann daheim die Wunde kontrolliert, sagt, also, wie kann das denn sein?
Oder? Nicht daheim, schon so in den Ferien, der musste jeden Tag quasi… Aha,
Verbandswechsel.
Ja, genau, oder? Verbandswechsel und dass das sauber bleibt. Sie haben gesagt, oftmals, dass so eine Situation dann nochmal operiert werden muss, weil es sehr heikel ist. Und das war aber nicht so. Und ich habe ihn dann auch ermutigt, dass er ins Meer soll. Also die Ärzte meinten, er soll in den Swimmingpool. Ich fand das grauenvoll mit den ganzen
Bakterien,
ja, Bakterien, Chemikalien. Mhm. Und ich hatte da auch so ein Urvertrauen ins Meer, dass da einfach auch eine gute Energie drin ist, ein etwas Archaisches ist, was unserem Körper gut tut. Ja, und er hat sich dann wirklich sehr schnell erholt.
So, und jetzt hast du diese Fähigkeit, die hast du jetzt. So, bist aber nicht auf die Idee gekommen, dass es jetzt bei dir Klick gemacht hat und du sagst, oh ja, das muss ich jetzt mal ein bisschen ausbauen.
Nein, gar nicht. Also es ging dann so der Alltag weiter und…
Dir ging es dann irgendwann, 2 Jahre später, nicht mehr gut.
Ich bin dann ziemlich ausgebrannt, ja, immer mehr, auch diese schwierige Beziehung. Und ich wurde immer müder, wirklich richtig müde und war dann auch bei Psychologen und bei einer Ärztin und die meinten eben Burnout, also so krass Burnout. Man ist einfach ausgebrannt. Ich hatte noch keinen Burnout. Bei Burnout steht man gar nicht mehr auf.
Du bist ja gelernte Grafikdesignerin, ne?
Ja, genau. Wir hatten zusammen gearbeitet und halt Kind und Beruf und diese extrem schwierige Verbindung. Und dann wurde mein Vater schwer krank. Und ich hatte ihn dann bis in den Tod begleitet. Es ging alles sehr schnell. Er ist dann schnell verstorben, 2018. Für mich war dann wie irgendwie klar, ich kann nicht mehr in dieser Verbindung bleiben, in dieser Beziehung. Es ist sehr zerstörerisch. Ich muss da irgendwie etwas anderes versuchen. Und dann habe ich mich erstmal noch selbstständig gemacht als Grafikdesignerin, um für mich und meine Tochter aufzukommen, finanziell, existenziell. Aber dann bin ich auch auf ein Inserat gekommen, dass da so eine Ausbildung ist für energetisches Heilen. Und ich ging dann zu diesem Lehrer und hatte erstmal so eine, ich wollte wissen, was das ist. Ich muss da zuerst mal reinspüren. Habe dann parallel, und das war super. Ich dachte, wow, mega, ja, toll. Das ist das, was ich in Südfrankreich so gefühlt habe. Habe dann aber noch etwas anderes ausprobiert. Aber dann war das so klar, ich mache dieses Pranic Healing, diese Pranic Healing Ausbildung.
Was ist das genau?
Pranic Healing, das nennt sich einfach so. Es ist Energiearbeit, da gibt es verschiedene Modelle. Also es gibt auch zum Beispiel Reconnective Healing. Das ist, man entfernt schlechte Energie und führt gute Energie zu. So, das ist die ultimative Mini-Fassung, ja. Und da arbeitet man mit Energiezentren, sogenannte Chakren. Ich mag das Wort nicht so. Ich mag lieber Energiezentren, weil das ist so die deutsche Sprache ist. Aber es ist das Gleiche.
So, und das hast du gemacht und da hast du aber auch dich zurückbesonnen auf diese Frankreich-Erlebnisse. Haben die dir irgendwie Tore und Türen geöffnet, dass erkannt wurde, was du mit deiner linken Hand so alles machen kannst?
Ja, also wir hatten ja auch geübt und während dieser Ausbildung wurde das immer intensiver wie auch, weil ich ja eben damit dann wirklich gearbeitet habe und hatte auch wirklich abgefahrene Erlebnisse, wo ich dann gemerkt habe, boah, es funktioniert. Also als ich selber meine Niere zum Beispiel behandelt habe.
Du hattest 2023 einen Nierenstein.
Ja, richtig, genau.
Und den hast du selber behandelt?
Also das kam dann viele Jahre, also Jahre später, ja, den habe ich dann auch selber behandelt, genau. Aber es war so einfach so eine Übung, dass man jetzt die Nieren behandeln sollen. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe einen halben Schrei rausgelassen, weil ich die Niere so gespürt habe. Und ich habe das total abgefahren gefunden, dass man das so körperlich dann merkt.
Und das auch an sich selber machen kann.
Ja, genau.
Also du hattest eine Diagnose Nierenstein?
Jahre später, nachdem ich diese Ausbildung gemacht habe.
Mhm. Aber nachher war der Nierenstein weg?
Nein, also ich hatte Koliken, ich hatte ganz schlimme Koliken. Ich war bei einem Arzt, es war auch eine Fehldiagnose. Er meinte, ich hätte eine Nierenbeckenentzündung.
Auch sehr schmerzhaft.
Anscheinend.
Mhm.
Also ich bin auf allen Vieren gekrochen. Ich habe mich übergeben müssen, hatte 42 Grad Fieber, erbrochen, hatte mega Schüttelfrost und konnte mich eben, wie gesagt, auf allen Vieren irgendwie in die Badewanne hieven. Und da mit heißem Wasser, dann gingen diese Koliken wie weg, ein bisschen. Ja, und dann schoss dann dieses Fieber rein. Und ich ging dann zu diesem Arzt. Also meine Ärztin war leider nicht da. Die wäre Nierenspezialistin gewesen. Verrückt, ne? Ja, und dieser Arzt gab mir einfach Antibiotika. Und ich meinte, also mir ging es gar nicht mehr gut. Ich habe kaum mehr gegessen, nur noch getrunken. Ja, er meinte dann, ja, so, es wären heftige Entzündungswerte, so quasi, ja, es wäre schon schlimm. Und dann habe ich gefragt, was heißt schlimm? Also ich kenne mich ja nicht aus. Also ich saß da wie ein Häufchen Elend in diesem Stuhl von diesem Arzt, ne? Und er meinte, ja, also normal sei so bis 15, 20 quasi, das so sei im normalen Bereich. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn mein Entzündungswert? Dann meinte er 210.
Heftig.
Und ich habe gedacht, ja, also es ist schon krass. Und da habe ich gefragt, ja und jetzt? Ja, das müssen wir halt mit Antibiotika behandeln. Na gut. Und ich hatte das Antibiotika überhaupt nicht vertragen. Ich konnte es nicht vertragen. Das zweite Antibiotika, da wurde ich halb blind. Ich ging dann irgendwie nachts mit meinen Koliken und alles, ging ich da recherchieren. Und da stand dann von vielen, dass die nichts mehr sehen konnten. Und ich habe es dann gleich in den Kübel geschmissen. Und rief dann nochmal an und schleppte mich irgendwie nochmal da zu diesem Arzt. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Und er meinte dann, ja, da können wir halt jetzt auch nichts machen. Und ich habe dann gefragt, ob es vielleicht klug wäre, dass ich ins Spital ginge. Da hat er mich noch zusammengeschissen. So quasi, ich würde da ein bisschen theatralisch da an die Sache rangehen. Naja, es war halt auch so ein Bauchgefühl. Es war dann mittlerweile Samstag. Ich habe mich da 5 Tage durchgequält. Ich konnte das Glas kaum noch heben. Es war ganz schlimm. Und dann habe ich Münsterlingen angerufen und gesagt, was ich habe, die Werte. Und dann haben sie gesagt, sofort ins Spital kommen. Aber sofort, zu bitter. Es ist gefährlich. Ob ich kommen könnte oder ob sie kommen sollten. Dann habe ich eine Kollegin angerufen. Sie hat mich dann ins Spital gefahren. Und der Wert ist dann auf 260 hoch. Ja, und mir wurde dann gesagt, es wäre nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12, kurz vor einer Sepsis.
Mhm.
Und ich kam dann in die Röhre und da wurde gesehen, ja, die ganze Niere war komplett entzündet. Als ich da reingefahren wurde in diese Röhre, da kam bei mir auch so, bing, es ist ein Stein. Und der war 2 Zentimeter groß, also recht groß. Ich musste dann da bleiben, wurde überwacht die ganze Nacht.
Und den konntest du nicht selber mit deiner Hand entfernen?
Nein, noch nicht. Also ich war ja total geschwächt erstmal. Und ich bekam dann so einen Schlauch, dass die Entzündung auch rausgeht und dass die Blase da funktioniert etc. Und dass der Stein nicht weiter runterrutscht und dass es nicht eine Riesensauerei gibt. Also diese Sepsis, man wollte einfach diese Sepsis auch vermeiden. Also ich war ja wie so kurz davor, es war so ganz kritisch. Also ja. Und ich musste dann irgendwie, glaube ich, 5 oder 6 Tage da im Spital bleiben mit starkem Antibiotika, mit Morphium. Das war nicht so lustig. Und dann, als es mir dann irgendwann ein bisschen besser ging, dann habe ich dann angefangen, also ich konnte dann aufstehen. Dann ging ich so raus in den Flur. Es war auch so eine spontane Idee von mir. Ich dachte, ja, jetzt kannst du das behandeln. Probier's mal aus, ja. Und ich hatte so die Idee, dass ich diesen Stein durchlöchern möchte, also durchbohren, dass der dann wie so ein Sandstein in sich zusammenfällt und ich das dann
ausspült.
Ja, genau, dass ich es dann ausspülen kann, ja, auf der Toilette. Und ich habe das jeden Tag gemacht. Und was ich auch gemacht habe, eben das Antibiotika habe ich auch da nicht. Ich hatte danach noch schlimmere Schmerzen wie ohne. Und sie konnten sich das nicht erklären. Und ich mir auch nicht. Aber es musste halt sein, dass diese Entzündung quasi runterkommt, dieser Wert. Und dann habe ich auch angefangen, dieses Antibiotikum zu behandeln. Dass das, was stört, was ich nicht vertragen konnte, dass das rausgeht. Und dann ging es dann. Und den Nierenstein, den habe ich wirklich jeden Tag, ein paar Mal, habe ich den energetisch durchlöchert. Ich konnte dann nach Hause gehen und dann vergingen glaube ich, 3 Wochen oder sowas, 3, 4 Wochen. Ich musste dann weiterhin Antibiotika nehmen, weil dieses Entzündungswert immer noch da war. Und man konnte es nicht operieren. Also operieren konnte man es eh, also macht man eh nicht mehr. Man macht es mit Laserbehandlung. Also man schießt diesen Stein kaputt. Und dann kam dieser Tag, der 6.6.2023. Ich wurde da eben operiert. Und dann kam der Chirurg zu mir ans Bett und sagte, es wäre so eine verrückte OP gewesen. Und ich so, ja, warum? Ja, normalerweise bei diesem Riesenstein, bei dieser Riesengröße, braucht es mehrere Schüsse, bis der so in Stückchen zerfällt. Und bei mir wäre das so ein Schuss gewesen und das Ding war komplett gesprengt. Und das Interessante war, der war komplett durchlöchert. Ich habe da nichts gesagt, weil ich dachte, er war auch so kurz angebunden, der musste auch schon weiter zu meinem nächsten Patienten. Und für mich war so klar, boah, wie genial ist das?
Das funktioniert.
Das funktioniert, ja.
Das war so für dich, dieser Krankenhausaufenthalt war dann so der Game Changer.
Ja, das war dann wirklich so, da bekam ich die absolute Sicherheit, kann ich mit dem, was ich da ausüben darf und kann ich da auf die Menschen los, so blöd gesagt, ja.
Aber wie würdest du dich denn da beschreiben? Wie nennst du deine Gabe in Anführungszeichen? Du hast mal am Anfang des Gespräches gesagt, du seist hellfühlig. Mhm, genau. Das hat damit aber wenig zu tun. Das ist ja.
Doch, das hat damit auch sehr viel zu tun, weil es geht ja auch über das Gefühl, was man da macht. Ja, also es ist nicht so, dass man das im Kopf machen kann. Das geht nicht. Das geht immer übers Gefühl. Ja. Also es ist ein Hellfühlen, man ist dann auch so verbunden mit etwas Höherem. Ja, man ist dann einfach verbunden und man dient dann oder ich diene dann auch einfach als Instrument, weil ich kann es ja nicht machen.
Aber muss man dir, wenn Patienten und Patientinnen kommen, musst du die befragen, was sie haben oder kannst du das schon spüren, was sie haben und wie du heilen kannst?
Es ist unterschiedlich. Mal spüre ich es schon so ein bisschen, aber ich möchte immer erst auch die Geschichte ein bisschen hören. Wo steht der Mensch in seinem Leben? Was hat er so erlebt oder was ist die Problematik? Und meistens oder immer im Gespräch kristallisiert sich dann heraus, warum ist jetzt diese Problematik da?
Du hast dich dann nach 2023 entschieden, Healing Feeling eine Firma zu gründen. Mhm. Was sind die Bausteine und wie kannst du da dein Wissen einbringen oder deine Fähigkeiten? Was bietest du an?
Also ich habe eine eigene Praxis in Ermatingen und da biete ich energetische Behandlungen an, so wie ich es so ein bisschen vorher erklärt habe, dass das mit der Hand geschieht, also dass da Störfelder entfernt werden, also das, was störend ist. Und dann wird eine reine göttliche Energie dazugeführt, ja, wo halt diese Selbstheilungskräfte aktiviert. Dein Körper fängt dann an, sich zu regenerieren. Ja.
Also wie es jetzt beispielsweise in der chinesischen Medizin ist, da gibt es ja auch mehrere Säulen, wie zum Beispiel Kräuter, Akupunktur, Ernährung, Massage, Bewegungslehre. Du machst mit deiner Hand auch quasi mit einer anderen Methode, mit deiner Methode, bringst du den Energiefluss zu dem anderen Körper und der wird angekickt, dass er sich regeneriert oder heilt.
Ja, das ist super beschrieben.
Ja, okay. Ja, absolut. Und das ist Energiemedizin. Da wird irgendwas übertragen, was man auch als Schulmediziner nicht erklären kann. Das ist ja sowieso ganz klar. Aber du darfst ja auch in dieser Branche keine Heilsversprechen machen. Aber trotzdem möchte ich wissen, wozu ist deine Hand überall gut? Was kann sie denn machen oder bei welchen Beschwerden könnten Heilungsprozesse angekickt werden?
Es sind ja ganz verschiedene Beschwerden. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich Knie gut behandeln kann, Gelenke, also Ellbogen, Knie, bei den Füßen, Schulter, solche Sachen. Also wie gesagt, ich entferne so das Störfeld, weil da stört ja was. Da ist ja der Schmerz, die Entzündung, die Blockade, das Aufeinanderreiben der Gelenke zum Beispiel. Und dann lasse ich einfach diese Energie fließen, die es braucht, dass diese Aktivität stattfindet, dass diese Zellen sich neu sortieren. Ja, die meisten, die spüren das dann auch, dass da was wabert.
Wabert oder wird da was warm?
Ja, die meisten sagen, es wird warm, genau. Ich frage dann auch immer, was konntest du wahrnehmen? Ich finde es immer spannend, auch für mich. Was geschieht da beim anderen Menschen? Also erst nach der Behandlung, nicht während der Behandlung. ja, dann erzählen die Menschen, was sie so wahrgenommen haben. Und es ist mega spannend. Aber die meisten sagen eben Wärme oder auch, dass sich was bewegt, ja, dass was weggenommen wurde.
Spüren die das sofort oder ist das dann, die gehen nach Hause und 2-3 Tage später, ah, jetzt geht's mir aber viel, viel besser als noch letzte Woche?
Das ist auch unterschiedlich. Mhm. Manche spüren es so wie unmittelbar, aber es braucht schon so ein bisschen eine Anlaufzeit, weil es ist ja so wie angestoßen, also so wie eine Kugel und die läuft dann, ja, und das manchmal geht es schneller und manchmal braucht es ein paar Tage und dann stellt man dann schon eine Veränderung fest. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das vielleicht nur nach einer Behandlung eine massive Veränderung spürt.
Siehst du dich denn als komplementäre Therapieform zur schulmedizinischen Therapieform? Also sagst du, Medizin ist wichtig?
Absolut, ja, absolut. Ja.
Aber man kann Prozesse beschleunigen, wie wir eben erfahren haben, den Heilungsprozess beispielsweise.
Ja, genau richtig. Mein Ziel ist es auch, ich möchte mit Schulmedizinern zusammenarbeiten, weil es braucht eben, also wenn sich jemand ein Bein bricht auf der Skipiste, dann muss da schnell gehandelt werden. Einen gebrochenen Knochen, das kriegt man jetzt energetisch noch nicht so gut heil. Also ich glaube, dass…
Aber wenn er dann mal geschient ist…
Wenn er dann mal geschient ist, dann…
kann der Knochen vielleicht wieder wachsen oder besser zusammenwachsen.
Genau. Also ich bin auch schon mal an einer Unfallstelle vorbeigefahren. Und da waren ganz viele und ich bin so erschrocken und es kam auch so der Impuls, frag halt, ob du irgendwie helfen kannst. Ich wusste einfach in dem Moment, ich kann ja nicht irgendwie eine Flüssigkeit in Menschen geben, dass die stabilisiert werden, aber einfach so energetisch vielleicht, wenn jemand in einem Schock ist oder sowas. Da hätte ich schon helfen können.
Aber jetzt sind wir auf einer ganz anderen Ebene gerade thematisch unterwegs. Das eine waren ja die körperlichen Beschwerden, die Erkrankungen. Und jetzt sind wir aber, Schock ist dann schon eher, hat was mit der geistigen Fitness zu tun oder mit der Psyche.
Ja.
Inwieweit kannst du denn da Einfluss nehmen?
Also Schock geschieht ja auch im Hirn.
Mhm.
Ja. Also ist es auch ein Körperteil. Mhm. Auch durch diese Energiezentren. Also ich weiß dann halt, welches Energiezentrum, das ich da avisieren muss, damit im Gehirn dann was ruhiger gestellt wird.
Das aber aufgrund deiner Ausbildung, die du in dem energetischen Bereich gemacht hast, wo du dann ansetzen musst?
Jein, die energetische Ausbildung war so ein Grundbaustein, sage ich mal, dass man versteht, was sind Chakren, wie funktionieren die, auf welche Organe wirken die etc. Ich habe dann aber auch festgestellt, dass sich das wie extrem intensiviert hat, dass ich da nicht mehr nach Schulbuch arbeite. Es geht gar nicht, sondern ich werde da auch wie geführt. Manchmal, wenn der Klient sagt, er hat da und da eine Beschwerde, dann wird das quasi behandelt. Aber oftmals werde ich dann auch an einen ganz anderen Ort geführt.
Mhm. Und das ist dann diese Eingebung, die du hast?
Ja, genau.
Mhm. Aber das ist ja mystisch. Die bekommst du einfach. Die kannst du auch nicht hinterfragen.
Nee.
Die kannst du auch nicht einfordern, sondern die wird dir gegeben.
Ja, genau. Und es geht wirklich über das Gefühl. Es ist, wenn man es so erklären möchte. Ja, es ist dann ein Gefühl. Also, und Gefühl-Kopf, also so eine Herz-Hirn-Kohärenz. Das Gefühl sagt einem etwas und der Verstand, der führt einen ja dann dahin.
Was ich aber von dir noch wissen möchte, ist, wie kann man dich erreichen? Und du hast gerade eben gesagt, eine Behandlung ist nicht immer ausreichend, sondern in welchem Spektrum befinden wir denn uns jetzt? Braucht eine Person, die eine körperliche Beschwerde hat, jetzt 5 Einheiten bei dir, 10, 20? Also über welche Zahlen sprechen wir denn dann da? Oder dann später auch über welche Kosten?
Mhm. Erreichen kann man mich telefonisch oder über die Webseite.
Ja, die heißt healing-feeling.ch.
Ja, genau. Genau. Und ich muss ein bisschen ausholen.
Gerne.
Weil die meisten kommen ja zu mir, weil sie ganz vieles ausprobiert haben. Und so quasi, ich bin dann noch so die letzte Hoffnung.
Der letzte Rettungsanker.
Ja, der letzte Rettungsanker, ja. Was natürlich dann auch für mich ganz schwierig ist, weil es ist dann schon so fortgeschritten, die Problematik, die Beschwerde. Und die meisten dann halt auch so davon ausgehen, dass es dann so ein bisschen Hokuspokus ist. Aber das ist es nicht. Also es braucht halt auch ein bisschen Zeit, diese Selbstheilungskräfte, dass die sich wirklich aktivieren. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn man Knieschmerzen hat und da ist Arthrose da etc., dann reicht eine Behandlung nicht. Da habe ich schon Erfahrung gemacht, dann liegt es zwischen 5 und 10 Behandlungen, bis das wirklich fix und stabil ist.
Und was kannst du machen? Du kannst die Schmerzen nehmen, aber bei Arthrose ist es ja so, dass dann Knochen auf Knochen reibt und die Synovialflüssigkeit, die ja normalerweise zwischen dem Gelenk puffert, baust du die dann wieder ein oder wie läuft das?
Also ja.
Nimmst du nur den Schmerz oder machst du aus dem Knie wieder einen Jungbrunnen?
Also das Knie macht eigentlich selber aus sich selber einen Jungbrunnen, blöd gesagt, ja. Zum Beispiel Meniskus, das sind ja Risse drin, ja.
Ja, genau.
Die konnte ich bei einer Klientin nähen, also energetisch. Die konnten geschlossen werden und auch dieser Impuls, dass da eben so ein Puffer wieder da hergestellt werden soll, das passiert dann einfach, ja. Und dann gehen ja auch die Schmerzen weg, weil ohne diesen Puffer…
Ist halt Knochen auf Knochen.
Ja, genau. Mhm. Und aber diese Arbeit, diese Heilung, diese Veränderung, das braucht einfach ein bisschen Zeit.
Und in dem konkreten Fall, hast du gerade gesagt, also 10, 20 Mal?
Nee, so sagen wir maximal so 10 Mal. Ja. Mhm. Mhm.
Wie muss ich mir das vorstellen? Reichen da 5 Minuten? Bist du da eine ganze Stunde mit der Hand dran?
Ungefähr eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde bin ich dann am Behandeln. Eben das Vorgespräch ist dann noch und das Nachgespräch. Manche haben auch erstmal vielleicht auch eine Verschlechterung, dass sie dann sagen, boah, ist jetzt noch nicht so gut geworden. Also es ist noch nicht gut geworden, aber da muss man wieder dranbleiben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man so dann dranbleibt, dann kommt dann irgendwann der Tag X und es ist dann weg. Also es ist dann stabil.
Stabil.
Genau, das heißt nicht, dass es dann nie wiederkommen kann. Der Körper ist temporär, also es ist eher immer in der Veränderung. Ja. Aber interessanterweise, die Menschen, die ich behandelt habe mit Knie und Gelenk, da kam es nicht mehr wieder zurück.
Aber das muss man ja, wenn du den Menschen als Gesamtkomplex, als Gesamtkunstwerk siehst, als energetisches Gesamtkunstwerk, dann spielen aber auch die 4 Grundelemente eine Rolle, also Licht, Erde, in dem Fall dann vielleicht Feuer oder Holz oder was ist da alles, Metall, nicht, aber vielleicht Bewegung, Ernährung noch eine wichtige Rolle. Was empfiehlst du denn dann, wenn wir jetzt beim Knie sind? Wie sollen sich denn zukünftig die Leute dann ernähren, damit sie nicht Raubbau an ihrem Körper treiben? Weil zu viel Zucker beispielsweise ist auch Gift fürs Knie.
Ja, genau.
Oder Bewegungslosigkeit ist auch Gift fürs Knie.
Ja, ich bin keine Bewegungstherapeutin, ich bin keine Ernährungsberaterin. Das können andere viel besser als ich. Aber natürlich spielt das eine enorme Rolle, ja. Ich bin alles, was mit Energie zu tun hat. Dafür bin ich zuständig und versuche den Menschen auch zu erklären, was Energie überhaupt bedeutet. Also, dass alles ja auf Energie aufgebaut ist, also auch unser Körper. Es ist, und Energie ist Bewegung, Energie ist nichts Statisches, ja. Oder dann, wenn du fragst, was gebe ich denen mit als Beispiel, dass das quasi noch besser werden kann, ist wirklich sich selber mit dem Knie auch so zu verbinden. Was ich immer empfehle, ist in die Natur zu gehen, am besten in den Wald, weil da ist ganz viel Erdung, was du jetzt angesprochen hast, also dieses Element Erde, ja. Da könnte man auch ganz, ganz viel darüber erzählen, dass die Menschen sich auch erden, also dass sie wieder in ihre Stabilität kommen, also diese Roots, diese Wurzeln, dass die wieder da sind, ja. Also diese Stabilität und das spürt man dann auch.
Kommt da hinzu, weil du sagst, man muss sich mit dem Knie auch beschäftigen, in der Natur, mit der Erde, dass man dem Knie auch sagt, du wirst jetzt gesund.
Genau.
Weil es ist ja einfach zu sagen, oh, mein Knie tut weh, ich gehe zum nächsten Arzt oder schmeiß diese Tablette ein und dann hoffe ich, dass mein Problem behoben ist. Aber sich mit dem Knie in einer Weise auch zu kommunizieren und dem zu sagen, jetzt mach mal.
Ja, genau.
Werd besser. Das ist, glaube ich, auch diese energetische Seite, die du empfiehlst.
Ja, also auch, man nennt es auch so eine mentale Arbeit, ja. Man visualisiert das ja auch. Das machen auch Spitzensportler, die visualisieren sich ja dann die Strecke oder was auch immer und können da wirklich sukzessive da reingehen. Und das Gleiche können wir mit unserem Körper auch tun. Also wir können wirklich mit den Gedanken da ins Knie rein. Und wie du es gesagt hast, liebes Knie, jetzt komm, das schaffen wir und du machst das gut, auch dem Knie Vertrauen schenken Und auch selber, ich gebe den Menschen auch manchmal eine Übung mit. Also mein Ziel ist das ja nicht, dass die irgendwie 30 Mal kommen und dass die auch ein bisschen eine Erfahrung machen mit Energiearbeit, weil das ja in jedem, jeder kann das. Ja.
Aber das, diese Gabe, ich bezeichne es mal als Gabe, aber das kann ja auch nicht jeder.
Doch, aber nur bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal.
Kannst du also Leute auch einweisen und teachen?
Ja, kann ich, genau. Also man kann so Übungen machen, dass die Menschen wirklich spüren, was ist Energie. Man kann dann mit dieser Energie spielen, das mache ich noch gerne, wenn ich so irgendwie in einer Gruppe bin oder so. Das habe ich auch schon ausprobiert, die fanden das total lustig und gut. Und es funktionierte, also man spürt dann halt, wovon spricht die. Ja?
Also ich spüre das jetzt beispielsweise nur, wenn ich meine Crocs anhabe, über den Teppichboden laufe und dann meiner Tochter ein Küsschen gebe, dann macht, dann habe ich so einen elektrischen Impuls und dann sage ich, aua, Papa, das ist aber gemein.
Ja gut, dann ist Physik, gell?
Das ist Physik, ja.
Aber ich möchte auch, das sind wir auch bei einem ganz interessanten Wort. Also es ist halt, wenn man es von der wissenschaftlichen Seite her anschaut, ist es Physik. Also Energieheilung ist schlussendlich Physik, hat mit Biophotonen zu tun etc.
Und du bist ja der Meinung, Energiemedizin ist Physik und wird in Zukunft so bekannt sein wie Albert Einstein. Aber bis zur kassenärztlichen Zulassung hat's aber bislang noch nicht gereicht.
Nein, genau. Es gibt ein paar verschiedene Berufsgattungen, so Kraniosakraltherapeute, Kinesiologen, solche Sachen, was auch ganz toll ist. Da geht man in die Schule so 2-3 Jahre und dann wird das von der Krankenkasse anerkannt. Obwohl ich es sehr interessant finde, weil es ist genauso schräg, sage ich mal. Es ist auch Energiearbeit, aber es ist halt anerkannt. Und Energiemedizin ist noch nicht so, also von der Krankenkasse noch nicht so anerkannt. Ganz viele Ärzte verstehen aber mittlerweile schon, dass der menschliche Körper, die Humanmedizin, also der menschliche Körper ist Energie. Ja.
Hat einen Herzrhythmus, hat einen Schlag, da fließt Strom, das ist messbar.
Ja, genau. Und dass halt ganz, ganz vieles über das Mentale passiert. Also alles, was wir auch gedanklich denken, erfahren.
Gehirnströme,
ja, genau. Manifestiert sich dann auch im Körper. Also es macht ja dann was mit dem Körper. Ja. Sehr viele haben damit ein bisschen Unfug betrieben, ja, halt dieses Spürschmäh und schnell und ich bin ein Heiler und ja, es wird dann so halt als Esoterik angeschaut, ja, oder man verspricht den Leuten irgendwas, was man nicht einhalten kann, was ich, davon distanziere ich mich ganz stark.
Aber du hast ja im Prinzip durch die Geschichte, die du jetzt heute hier im Podcast erzählt hast, machst du aber zumindest glaubhaft, dass du ja selber lange Zeit mit dir gehadert hast oder auch überlegt hast, woher kommt das? Woher kommen diese Dinge auf mich zu und warum kann ich das jetzt? Und das bis zu dem Zeitpunkt, das erkannt zu haben und damit jetzt sein eigenes Business aufzubauen, das war ja ein langer Prozess.
Ja, genau.
Und nicht einfach, das ist jetzt meine schnelle Business-Idee und dann.
Nein, um Gottes Willen eben. Also ich, wäre ich mir jetzt mit diesem, also dieser Nierenstein, das war dann so wirklich dieser Go-Moment, wo ich gesagt habe, also wenn ich Steine durchlöchern kann, wenn das geht, dann geht wahrscheinlich alles andere ja auch. Ja. Und dann habe ich dann so angefangen, bevor ich wirklich raus bin, noch andere Sachen auszuprobieren, um mir da Bestätigung zu holen. Funktioniert das?
Wir haben über ein Thema nicht gesprochen. Das machen wir in der nächsten Folge. Nicht vielleicht in der nächsten, aber in baldiger Folge. Kannst du das ein bisschen spoilern? Über welches Thema werden wir uns dann unterhalten?
Wir werden uns unterhalten über die Frequenz, Schwingung, Energie, über die universelle Ordnungszahl 369.
Das war ein perfektes Schlusswort. Ich sage nicht 369, sondern ich sage jetzt Dankeschön, Smiljana,
danke
für deinen
auch.
Besuch. Und wir sehen uns bald wieder, auf jeden Fall. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Einschalten und bleiben Sie dem bodensee-podcast.ch treu. Danke und tschüss.
Danke dir.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See, spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.